Klimawandel ist ja leicht feststellbar. Also wenn es wärmer wird oder feuchter wird oder trockener, was auch immer, wenn es sich stark ändert, merkt jeder sofort. Wenn sich aber irgendwelche Arten verkrümeln, sage ich jetzt mal so, dann fällt es nur denen auf, die die Arten eigentlich kennen. Und es sind da gar nicht so viele Menschen, die eigentlich Arten genauer kennen, egal was ich rausgreife. Also ich mache Schmetterlinge, aber man kann auch irgendwie sich Käfer angucken oder irgendwelche Regenwürmer oder Pflanzen oder höhere Tiere, Vögel, was weiß ich. Also querbeet eigentlich ist das Phänomen so, dass wir schon mehr und mehr Arten einbüßen und eine eher homogenere Umwelt in Sachen Artenvielfalt lässt sich beobachten können. Wir müssen dafür sorgen, dass wir gewisse Gewohnheiten nach und nach aufbrechen, weil wir absehen können, dass es langfristig nicht gut geht.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürck und ich freue mich sehr, euch heute zu einer neuen Episode Gen & Talk begrüßen zu dürfen. Ich bin heute in Leipzig und treffe mich hier mit Professor Dr. Josef Settele. Er ist einer der weltweit führenden Experten, wenn es um Biodiversität geht. Ich wollte von ihm wissen, warum es eigentlich so wichtig ist, dass wir Artenvielfalt auf diesem Planeten haben, wie wir genau diese schützen können und welche negativen Effekte der Klimawandel darauf hat. Wenn dir diese Episode von Gen & Talk gefällt, dann folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst und hinterlasse uns eine gute Bewertung. Diese und viele weitere Episoden gibt es auch als Videopodcast auf unserem YouTube-Kanal. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid.
Zwei Menschen, eiskalte Drinks und eine Menge Zeit für ein persönliches Bargespräch. Herzlich willkommen an unserem Bartresen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gin and Talk. Mach es dir gemütlich, lehn dich zurück und tauche ein in die verrucht düstere Atmosphäre unserer Studiobar.
Lieber Herr Professor Dr. Settele, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier in Leipzig treffen können, an Ihrer Wirkungsstätte, beziehungsweise einer Ihrer beiden Wirkungsstätten, wie wir vorhin schon festgestellt haben. Ich habe Sie vor 2, 3, 4 Wochen ungefähr in München auf der DLD Nature Veranstaltung auf der Bühne gesehen und dachte mir, wir müssen unbedingt mal sprechen, weil das, was Sie machen, sehr spannend ist. Und deshalb freue ich mich sehr, dass wir uns heute hier treffen können. Herzlich willkommen bei Gin & Talk.
Super, danke. Ich freue mich auch, Herr Fürck.
Sie sind Lepidopterologe. Das ist eins der Worte, die mir bei der Recherche gleich mal direkt ins Auge gesprungen sind. Die allermeisten, die uns zuhören, haben mit diesem Wort wahrscheinlich noch nie was zu tun gehabt. Es ist die Schmetterlingskunde, richtig?
Genau. Also das ist im Prinzip der Fachbegriff, wenn man sowas sich vornehm beschreiben möchte. Das Lepidopterologe natürlich, super cool, ne? Aber keiner versteht's, ne? Ja, klar. Man kann es herleiten, ne? Lepis, griechisch die Schuppe und Pteron der Flügel. Die Schuppenflügler sind die Falter. Da kommt der Name her.
Und das Thema hat Sie ja schon sehr früh beschäftigt. Ich habe gehört, Sie waren im Zivildienst auch schon, ich sage jetzt mal, so aktiv, dass Sie gesagt haben, Sie sind rausgegangen auf die Wiesen, weil Sie eigentlich Hausmeister waren in Ihrer Zivildienstzeit. Und dann war da aber wohl nicht so viel zu tun gerade. Und dann hatten Sie die Möglichkeit, da schon mal auf die Felder und Wiesen zu gehen und ein wenig zu beobachten und zu suchen und zu analysieren, was da so sich tut, richtig?
Ja, also ich konnte mir ein bisschen Freiraum verschaffen, sage ich mal. Ich war Hausmeister, habe auch Hausmeistertätigkeiten gemacht, also Kabel verlegt, Frettchen gefüttert und so. Also ganz diverse Sachen natürlich auch. Aber im Sommer war es irgendwie ein bisschen langweilig, dort auch nicht so viel los. Und dann habe ich mal gefragt, ob ich so ein paar Geländesachen machen kann und das habe ich dann gemacht. Wobei die Geschichte viel länger zurückgeht, als ich habe Schmetterlinge gesammelt, da war ich 6, 7 Jahre alt, also schon sehr, sehr lange. Und dementsprechend habe ich dann auch, als es soweit war mit dem Zivildienst, auch versucht, eine Stelle zu finden, die fachlich passfähig ist. Und das war in dem Fall eben das Pfalzmuseum für Naturkunde in Bad Dürkheim an der Weinstraße.
Wenn Sie sagen, schon mit 6, 7 Jahren, was gab es da so einen Schlüsselmoment, wo Sie gemerkt haben, das ist ein Thema, was mich wirklich interessiert?
Das Moment eigentlich nicht. Es gab ein Setting, also eine Konstellation meines Alltags. Es war ein kleines Dorf im Allgäu. Da war nicht viel los, ne? Da gab es einen Briefkasten, eine Telefonzelle damals, also 60er Jahre. Und bei den Sommerferien, meine Eltern fuhren nie in Urlaub, also musste ich irgendwas machen und habe einfach für Natur irgendwie interessiert und angefangen, einfach ein bisschen genauer zu gucken. Und so fing es eigentlich an, also 1967 war das, glaube ich. Also kein richtig einzelner Event, aber so das Ganze, die ganze Konstellation war halt dann günstig, sowas zu machen. Und meine Eltern waren nicht dagegen, sage ich mal vorsichtig, sowas Verrücktes zu machen. Das war ja ziemlich abgefahren. Insekten, kann man damit was machen? Aber immerhin macht er keinen Nonsens, ist okay. Also lassen wir ihn mal ein bisschen sich entfalten.
Wir wollen heute ein bisschen über Biodiversität reden. Das näheste Wort, was den meisten wahrscheinlich direkt in den Kopf fällt, ist Artenvielfalt. Es ist ja aber eigentlich sogar noch mehr, richtig?
Ja, aber es gibt eine Definition, die geht von der Artenvielfalt ausgehend weit ins Detail Richtung genetische Vielfalt. Man kennt das von Pflanzensorten, Tierrassen, also innerhalb einer Art ganz viele verschiedene Unterabteilungen, die genetisch verschieden sind, aber noch zu einer Art gehören. Und wenn man hochgeht in die Landschaft, kommen eben die ganzen Ökosystemkomponenten dazu. Das heißt Genetik, Populationen und Arten und dann Landschaften ist so diese Definition von Biodiversität.
Jetzt stehen wir ja als Menschheit gerade vor einer großen Herausforderung, der Klimawandel. Wir sehen die Auswirkungen heute schon immer deutlicher, wenn wir uns das Ganze mal genauer anschauen. Die Wissenschaft ist sich in sehr, 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 sehr großen Teilen sehr einig, dass wir Menschen darauf einen aktiven Einfluss nehmen, zumindest mal einen, nennen wir es mal, beschleunigenden Einfluss darauf nehmen. Und die Biodiversität ist ein großer Faktor, der dabei eine Rolle spielt, weil natürlich vieles von dem, an das wir uns als Menschen gewöhnt haben, davon abhängt, dass es eine große Vielfalt an Arten, an Pflanzen gibt, an Tieren gibt, von denen wir ja letztlich leben. Glauben Sie denn, wenn Sie mal auf die letzten Jahre schauen, ich kann mich erinnern, vor der Pandemie hatten wir die großen Demonstrationen für Fridays for Future und wir hatten sehr viel Aufmerksamkeit auf das Thema Klimawandel. Dann kam die Pandemie und wir haben uns alle nur noch damit beschäftigt, weil es uns natürlich auch direkt sehr spürbar betroffen hat. Und jetzt kommt es langsam wieder ein bisschen mehr in den Fokus der breiten Masse, dass wir uns um das Thema Klima auch beschäftigen müssen. Vielleicht auch bedingt durch Wetterkatastrophen, Umweltkatastrophen, die wir gerade jetzt dieser Tage auch wieder in den USA sehen. Wie ist denn Ihre Wahrnehmung gerade, wenn Sie auf die Gesellschaft schauen? Wo stehen wir denn da gerade? Ist den meisten Menschen inzwischen bewusst, dass wir was verändern müssen, dass wir aktiv werden müssen, oder ist das noch sehr viel Überzeugungsarbeit?
Also im Thema Klimawandel sind wir, glaube ich, schon ziemlich weit mittlerweile. Das Wissen ist eigentlich da. Das Handeln ist eine ganz andere Frage. Was machen wir dann damit mit dem Wissen? Aber ich denke schon, dass die große Mehrheit der Bevölkerung Klimawandel als wichtiges Phänomen, sage ich mal, erkennt. Einfach als Phänomen, das einen direkt beeinflusst. Hochwasser als Beispiel oder Dürreperioden. Absterbende Wälder im Harz etc. Alles Dinge, die schon einen klaren Link zum Klimawandel haben, von daher auch den Leuten bewusst sind. Also soweit sind wir, aber dann weiterzugehen, das wäre der nächste Schritt dann. Zusammenhang Klimawandel, Biodiversität ist nicht ganz so gängig, sage ich mal. Überhaupt der Rückgang von Diversität ist ja auch nicht so leicht zu vermitteln, auch nicht so leicht zu erkennen. Klimawandel ist ja leicht feststellbar. Also wenn es wärmer wird oder feuchter wird oder trockener, was auch immer, wenn es sich stark ändert, merkt jeder sofort. Wenn sich aber irgendwelche Arten verkrümeln, sage ich jetzt mal so, dann fällt es nur denen auf, die die Arten eigentlich kennen. Und es sind gar nicht so viele Menschen, die eigentlich Arten genauer kennen, egal was ich rausgreife. Also ich mache Schmetterlinge, aber man kann auch irgendwie sich Käfer angucken oder irgendwelche Regenwürmer oder Pflanzen oder höhere Tiere, Vögel, was weiß ich. Also querbeet eigentlich ist das Phänomen so, dass wir schon mehr und mehr Arten einbüßen und eine eher homogenere Umwelt in Sachen Artenvielfalt letztlich beobachten können. Aber das ist nicht so leicht vermittelbar. Wenngleich alle Menschen, wenn sie darüber nachdenken, schon wissen, dass da was sein muss. Wir essen ja, ernähren uns ja von Pflanzen und Tieren, Vegetarier weniger von Tieren, aber insgesamt von diesen beiden Gruppen von Organismen, wo wir unsere ganze Wirtschaft eigentlich in Sachen Ernährung auf die Nutzung einer großen Vielfalt aufbauen. Das heißt, was wir als Menschen letztlich an Sorten entwickelt haben, hat damit zu tun, dass wir der Natur Dinge entnehmen und weiterentwickeln für unsere Bedürfnisse. Aber alles sind, ja, soll man sagen, Organismen, die wir der Natur entnehmen und die wir eben dann zu unserem eigenen Verzehr letztlich mehr nutzen.
Eins der vielleicht bekanntesten Beispiele, das auch immer wieder diskutiert wird, wenn man von diesem Thema spricht, ist das potenzielle Artensterben bei den Bienen und welche Folgen das dann letztlich auch für uns Menschen haben könnte. Und es sind ja eigentlich genau auch diese Zusammenhänge, die so wichtig sind zu verstehen, oder? Dass wir Menschen verstehen, es ist jetzt nicht nur irgendwie eine Art, die da plötzlich nicht mehr da ist und wir das traurig finden, sondern die hat auf das ganze Ökosystem um sich herum ja wiederum einen Einfluss, weil vielleicht der Bestäuber wegfällt, weil vielleicht ein
eine andere Art dadurch stärker wird, weil sie keinen natürlichen Feind sozusagen mehr hat. Also es sind ja gerade vermutlich diese Zusammenhänge, die so wichtig sind.
Ja, beim Thema Bestäubung kann man gut einsteigen, weil es einfach ein positiv behaftetes Thema ist. Jeder liebt Bienen. Und die Biene erstmal, aber es sind eigentlich Bienen natürlich, die Honigbiene kennt jeder. Aber wir haben in Deutschland insgesamt 600 verschiedene Bienenarten, was die wenigsten Leute wissen, dass es so viele verschiedene gibt. Und davon ist ein gewisser Anteil für unsere Produktion wichtig. Also man kennt das aus dem ganzen Obstbau. Ohne Bestäubung gibt es kein Obst, logischerweise. Auch sonstige Nahrungsmittel sind ganz stark abhängig von Bestäubung. Das heißt, unsere Versorgung mit Vitaminen zum Beispiel ist ganz stark korreliert mit diesem Vorhandensein der Bestäuber. Jetzt ist so, dass nicht jede ausfallende Art sofort das Chaos bedingt. Aber natürlich kann man sich vorstellen, wenn nach und nach Arten ausfallen, dass irgendwann ein System auch kippt. Da gibt es einen schönen Vergleich mit diesen Flugzeugen und den Nieten, wo man sagt, okay, eine Niete aus dem Flugzeug raus macht nichts, aber man weiß, wenn ganz viele ausfallen, irgendwann fliegt das Ding auseinander. Und so kann man sich die Systeme auch vorstellen. Das heißt, eine gewisse, soll man sagen, Menge an Diversität ist einfach gut, um die Systeme eher resilient, also widerstandsfähig zu halten, also auch für die Zukunft zu sichern. Jetzt im Bereich Bienen kann man rausarbeiten. Es gibt eine Studie aus England, die zeigt, dass zwei früher wichtige Bestäuber durch Klimawandel, in dem Fall ist auch Clay Link schon da, seltener wurden. Aber durch andere Arten letztlich, die mehr wärmeliebend waren, sozusagen ausgetauscht wurden. Das heißt, das System funktioniert weiter. Und das zeigt uns eben, eine gewisse Vielfalt, die wir haben, ist natürlich auch direkt dafür nötig, um sich an den Klimawandel zum Beispiel oder andere Veränderungen auch anzupassen. Also das ist ein Beispiel, das sehr, sehr klar ist und sehr, sehr deutlich. Aber eben, man muss auch wissen, Bienen, Honigbiene ist wichtig, ist aber auch nicht alles. Also ein Drittel unserer Bestäubungsleistung in der Agrarlandschaft ist honigbienenbedingt über alle Kulturen hinweg gemittelt. Zwei Drittel sind andere, also andere Bienen oder Schwebfliegen oder Nachtfalter. Da gibt es ganz viele verschiedene Gruppen. Motten, Vulgo, ne? Also vulgär Motte ist aber Nachtfalter. Allein in Deutschland haben wir 2700 Nachtfalterarten, was die wenigsten Leute auch wissen. Und die spielen auch eine wichtige Rolle beim Bestäuben.
Jetzt gibt es vielleicht Leute, die uns zuhören und sagen, naja, Veränderungen bei den Arten gab es ja irgendwie immer, Artensterben gab es auch immer, es kam dafür aber auch immer wieder irgendwie mal neue Arten dazu oder Weiterentwicklungen sozusagen. Wenn wir das uns mal ganz nüchtern anschauen und die Veränderungen anschauen, auch vielleicht die Beschleunigung der Veränderungen anschauen, wie würden Sie denn so einem, ich sage jetzt mal, Skeptiker des Artensterbens das erklären?
Also zunächst ist richtig, es gab immer Artensterben, es gab immer Neuentwicklung von Arten, Evolution hat immer stattgefunden. Der entscheidende Unterschied von heute im Vergleich zur Historie ist der, dass die Geschwindigkeit eine völlig andere ist, und zwar in der Richtung des Verlustes von Arten. Wir haben so aus historischen Daten und zum Teil auch geologischen Daten gewisse Vorstellungen, dass wir pro Million Arten weltweit im Jahr 0,1 bis 2 Arten verlieren. Also sagen wir 2 von einer Million. Mittlerweile sind wir bei Faktor 100 bis 1000 bei diesen Verlusten pro Jahr. Das ist also praktisch 1000, 2000 Arten pro Jahr, vielleicht sogar mehr. Man geht noch davon aus, dass am Tag 100 bis 150 Arten verloren gehen. Ist eine ganz grobe Schätzung. Aber sagt auf jeden Fall, die Größenordnung ist riesengroß im Vergleich zu früher. Das heißt, die Beschleunigung des Aussterbens ist ein ganz wichtiger Faktor. Dennoch gibt es immer neue Arten, die entstehen auch natürlich, wandern zu, auch sowas. Aber die können es nicht kompensieren, nicht annähernd kompensieren, was verloren geht.
Wie können wir das denn überhaupt feststellen? Also wenn wir mal auf Ihre Arbeit dann auch tatsächlich schauen und die Ihrer Kollegen und Kolleginnen, wie stellen wir denn überhaupt fest, dass da auf einmal eine Art nicht mehr da ist oder weniger wird oder sogar eine neue Art entstanden ist?
Also wir gehen mal davon aus, nehmen wir Deutschland als geografischen Bezugsraum. Dann haben wir eine ganze Menge von interessierten Kollegen, Fachleuten, Ehrenamtler, also eine bunte Mischung von Fachleuten. Fachleute sind alle, die sich damit beschäftigen, früher oder später. Oder sie hören wieder auf. Und da haben wir eben langjährige Beobachtungsreihen, die Menschen aus Liebhaberei, aus Interesse der Natur entweder so zufällig machen, dass sie gewisse Lebensräume regelmäßig besuchen. Die alten Entomologen, sage ich mal, die früher in Vereinen tätig waren, haben genau sowas gemacht. Wir machen aber auch vieles, auch unsere Arbeit ist so aufgebaut, mehr systematisch. Das heißt, wir haben zum Beispiel das Tagfalter-Monitoring Deutschland, was wir koordinieren hier im UFZ, wo wir 500 Leute haben in Deutschland zurzeit ungefähr, die von April bis September regelmäßig jede 1 bis 2 Wochen rausgehen, nach einer bestimmten Methode die Falter zählen, die da vorkommen. Und über solche Daten kriegen wir die Veränderungen mit, also ob es weniger Arten werden, ob die Häufigkeiten sich ändern etc. Und es zeigt sich schon oft bei kurzen Zeiträumen, wir haben eine Studie gemacht über 10 Jahre, die Falter in Deutschland angeguckt. und zum einen festgestellt, dass die Artenvielfalt in 10 Jahren um 10% abgenommen hat, insgesamt in der Landschaft, was für 10 Jahre schon viel ist. Und dass diese Abnahme überall war, in Naturschutzgebieten genauso wie in der freien Landschaft. Nur war die Artenzahl in Naturschutzgebieten einiges höher als in der freien Landschaft. Das heißt, wir haben da schon richtige ausgewiesene Gebiete mit mehr Vielfalt, haben aber überall einen Trend, der sich zeigt, der nicht praktisch nur mit durch Schutz von Flächen allein ist, es nicht zu bewerkstelligen. Also wir haben überall diesen Trend festgestellt. Also von daher, Monitoring, regelmäßiges Erfassen von Arten, bei Vögeln läuft es auch viel länger schon, kriegen wir eine Vorstellung der Veränderung letztlich auch. Sowohl bezüglich der Arten, die es noch gibt, als auch der Häufigkeit der Arten, wie sie noch da sind.
Jetzt lesen wir ja oft von Arten, die in unsere Gefilde kommen, die dort eigentlich, ich sage jetzt mal ganz platt, nichts zu suchen haben. Also die eigentlich aus anderen Regionen zu uns übersiedeln, weil es dort vielleicht zu warm geworden ist, weil es dort vielleicht zu nass geworden ist, weil welcher Effekt auch immer eingetreten ist. Welchen Einfluss hat das denn eigentlich? Also dieses Artenwandern sozusagen, wenn ich es mal laienhaft so bezeichne, welchen Effekt hat das auf unsere Umwelt hier regional, auch in Deutschland wiederum?
Also wir müssen da unterscheiden zwischen Arten, die sich allmählich ausbreiten, klimabedingt. Das war immer schon ein Prozess, den es gab. Also unsere Kulturlandschaft in Mitteleuropa ist geprägt von Arten, deren Vorfahren vor langer Zeit aus dem mediterranen Gebiet meistens kamen. Von daher war es immer schon eine Wanderung, die auch die Vielfalt bei uns kreierte. Also dieses Phänomen wird nach wie vor, wird weiter existieren. Es ist auch nicht so, dass es schlagartig was verändert, weil es allmählich geht. Also trockenresistente Baumarten, die nach und nach kommen, bestimmte Falter, die einwandern. Das ist aber nicht so, dass das schwierige Problem, weil es allmählich läuft. Schwieriger sind so schnelle Einwanderungsphänomene oder Aussetzungsphänomene, wie auch immer, invasive Arten, sagt man dazu dann. Also man kennt das von mir, also, da gibt es dann Japan-Knöterich in Auen, Japan-Springkraut, die heißen alle irgendwie japanisch oder sonst wie alles, was Schlimmes kommt von irgendwo anders her, um den Namen, ne? Und die machen sich halt breit und sind dann letztlich, nehmen sofort die ganze Vegetation ein und dominieren ganze Bestände und verdrängen andere Arten. Das heißt, dort habe ich einen starken Druck auf die lokale Vielfalt, die dadurch, dass andere Arten kommen, eben verschwindet. Und das ist ein sehr schwieriges Phänomen und Problem, weil wir das kaum bekämpfen können oder kaum aufhalten können. Weil das Ganze im Prinzip nur dann funktioniert, wenn wir präventiv es schaffen, Arten nicht reinzulassen. Also eine Art, sozusagen, wie am Flughafen, wenn ich gucke, dass nicht irgendwas Fremdländisches irgendwo im Gepäck drin sitzt und sich dann ausbreitet. Gibt es ja Beispiele, es gibt diesen Holzbock, der in irgendwelchen Kisten aus China, glaube ich, auch kam und sich dann hier im Holzbereich, im Waldbereich breit gemacht hat und ein wichtiger Schädling wurde. Wenn sowas schlagartig kommt, kommen die per se als einzelner Organismus, Pflanze oder Tier, und haben keine Gegenspieler. Das heißt, können sich ganz fröhlich breit machen, weil einfach das System noch gar nicht da ist, das Ganze regulieren wird. Und das ist das Problem bei sowas, dass wir dann plötzlich dominante Arten haben. Asiatische Marienkäfer kennt man vielleicht so ein bisschen. Es gibt sehr schöne, ganz tolle Marienkäfer, die sehen aus wie unsere auch, ein bisschen anders gefärbt. Aber die verdrängen auch die heimischen Marienkäfer. Das heißt, ich habe das Phänomen bei sowas, bei Invasionen, dass ein paar Arten sich ausbreiten und damit ich eine Homogenisierung über große Räume habe, dieser Natur, und einen Verlust lokal angepasster Arten, weil die verdrängt werden. Von daher ist es schon ein wichtiges Phänomen, auch schwer in den Griff zu kriegen.
Jetzt haben wir ja, wenn ich als Laie da drauf schaue, zwei Effekte, die da irgendwie eine große Rolle spielen. Wahrscheinlich gibt es noch viele kleinere, aber die zwei fallen mir ein. Der eine Effekt ist der Klimawandel, sich verändernde Temperaturen, sich verändernde Lebensräume. Der andere Aspekt, der mir einfällt, ist, dass wir uns als Menschen natürlich immer weiter ausbreiten und dadurch Lebensräume auch zerstören, ganz physisch zerstören oder den Arten einfach wegnehmen. Gibt es denn noch erster Teil der Frage, gibt es noch weitere Aspekte? Und zweiter Teil der Frage, welcher von den beiden Aspekten ist denn eigentlich, sagen wir mal, kurzfristig der gefährlichere? Weil ich denke mal, langfristig wird es tatsächlich ja immer der Klimawandel sein.
Also ich kann so anfangen, wir hatten mal im Bericht des Weltbiodiversitätsrates 2019 so eine globale Zusammenstellung gemacht, der Haupttriebkräfte, der Haupttreiber. Und der relativen Wichtigkeit. Und Platz 1 für die letzten 50 Jahre war der Landnutzungswandel, das zweite von Ihnen angesprochene Phänomen. Also Änderung der Landnutzung, größere Flächen, intensivere Anbau etc. Das zweite ist die direkte Ausbeutung, bei uns nicht ganz so relevant, aber im Marienbereich, Fischerei oder im Tropenwald die Holzausbeutung, also ganz wesentlich, Platz 2. Platz 3 schon jetzt für die letzten 50 Jahre der Klimawandel in der Tat, der weiter nach vorne wandern wird, noch wichtiger wird langfristig, ganz klar. Als viertes haben wir im Wesentlichen die Umweltverschmutzung, also Chemikalien in der Umwelt, Plastik in der Umwelt, und als fünftes invasive Arten. Das sind nur die 5 groben Kategorien, auch in dieser Wichtigkeit momentan so zu reihen, sage ich mal. Und natürlich interagieren die Sachen alle. Ne? Landnutzungsveränderung hat natürlich einen wichtigen Einfluss aufs Klima oder auch andersrum Klima auf die Landnutzung. Wenn ich als Landwirt unter Trockenbedingungen anbauen will, muss ich andere Sachen anbauen, als wenn es vorher feuchter war. Nehme ich aber Landnutzung im Waldbereich zum Beispiel, also Harz ist hier um die Ecke, wir sind ja hier im mitteldeutschen Gebiet und ich wohne in Halle, also nicht weit vom Harz entfernt. Da kennen ja die meisten diese abgestorbenen Wälder, was als reine Fichtenmonokulturen waren. Also da kommt die Nutzung mit rein, plus Klima und Dürre, die Nichtwiderstandsfähigkeit der Fichte und damit der Befall durch die Borkenkäfer. Das heißt, da habe ich ein Phänomen, was Biodiversität, eine geringe Diversität mit Klimawandel kombiniert, dazu führt, dass eben das ganze System zusammenbricht. Wir müssen eigentlich an beiden Fronten arbeiten, also primär Landnutzung und Klimawandel. Und wir werden sicher uns daran gewöhnen müssen, dass wir völlig neue Systeme haben in der Zukunft. Die Frage ist nur, unter welchen Bedingungen können wir möglichst eine hohe Vielfalt erhalten, die auch dafür sorgt, dass Systeme stabil bleiben und nicht zu stark schwanken. Also das Abstäuben eines kompletten Waldes ist natürlich fatal für den Forstwirt, genauso wie für den normalen Menschen, der dort wandern möchte. Das ist ja kein schönes Wandergebiet, außer ich mache Katastrophentourismus. Ne? Okay, dann spannend, tolle Bilder, ne? Aber das nur für die Menschen, die Dystopien gerne mögen, sind nicht so viele. Das heißt, da geht es darum, eben gemeinsam nach Lösungen letztlich zu suchen, um dieses Phänomen und diese Probleme auf die Reihe zu kriegen. Sie können nicht isoliert betrachtet werden. Weil das Thema Diversität ist ja eins, was uns hilft, uns ans Klima anzupassen. Ich hatte erwähnt diese Bienenthematik. Aber genauso, wenn ich Diversität in einem Pflanzenbestand habe, habe ich auch nicht die Dominanz ganz bestimmter Schädlinge, die drauf fressen, sondern eine gewisse Verteilung und damit auch eine Pufferung des Bestandes. Da fällt meine Art aus, aber wenn ich eine von 10 Arten habe, ist anders, als wenn ich eine von einer habe, also nur Fichte. Das heißt, durch Diversität kann ich über längere Zeit zum Beispiel Kohlenstoffbindung in Beständen garantieren, im Gegensatz zu Monokulturen, die das einfach, die viel anfälliger sind.
Wenn wir über den Klimawandel reden, dann reden wir auch ganz oft über Kipppunkte und über die Frage, wo wir dann eigentlich schon stehen und wie die Realität tatsächlich aussieht. Wir haben mal über 1,5 Grad gesprochen. Wenn man heute mal die Zahlen anschaut und die Analysen anschaut, dann sind wir da eigentlich in vielen Fällen schon. Sind wir denn überhaupt noch in der Lage, diese Beschleunigung, von der wir gerade gesprochen haben, in irgendeiner Art und Weise wieder zu reduzieren? Oder sind wir da eigentlich schon an dem Punkt, wo es so kritisch ist, dass wir diesen Kipppunkt sozusagen schon übersprungen haben?
Also Kipppunkte sind ein spannendes Konzept, mehr theoretisch als praktischer Natur, sage ich mal. Erstens kann man sagen, Kipppunkte aus Sicht einer Art, die ausstirbt, sind klar. Die Art ist weg und damit ist der Kipppunkt überschritten. Ich bin nicht mehr da, habe Millionen von Jahren Evolutionsgeschichte praktisch verloren. Da ist es sehr eindeutig. Der Haken bei Kipppunkten ist der, sobald ich sie erkennen kann, ist es meistens zu spät. Jetzt kann ich aber nicht daraus folgern, wenn es Kipppunkte gibt oder geben mag oder Phänomene da sind, wie die Beschleunigung daraus zu folgern, okay, wir können eh nichts machen, also lassen wir das Ganze, kann nicht die Konsequenz sein. Ich fange mal so rum an. Ne? Weil jede sozusagen Abmilderung des Prozesses, der immer noch negativ ist, ist natürlich erstmal günstig, weil es mehr Chancen lässt, dass wir irgendwann die Kurve kriegen, ganz wörtlich, dass wir es praktisch die Trendwende zu erschaffen, vielleicht in den nächsten 20, 30, 40 Jahren. Ob dann Systeme komplett weg sind, werden sicher einige weg sein, aber nicht die ganze Landschaft wird weg sein, sondern es gibt einfach verschiedene Systeme, die besser angepasst sind, andere, die einfach nach und nach verloren gehen. Und wenn ich dem gegensteuere, durch Maßnahmen wie entsprechende Landnutzung, durch Struktur in der Landschaft etc., dann kann ich zumindest das Ganze abpuffern und vielleicht auch schaffen, dass ich Elemente dieser Natur über diese derzeitige Phase hinweg rette, um später wieder Basis zu haben für eine neuere Entwicklung. Also so ein bisschen gedacht an eine Evolution nach dem großen Chaos, sage ich mal so in der Richtung. Das geht einher mit Phänomenen Bevölkerungsentwicklung. Wir haben ja zumindest eine Abnahme der Zunahme, also immer noch eine Zunahme, nur nimmt die Zunahme nicht mehr so stark zu wie früher. Und wenn es gut läuft, sind wir vielleicht in 30 bis 50 Jahren an einem Wendepunkt, wo dann die Bevölkerung wieder abnimmt. Aber das zu überbrücken, ist eigentlich die Kunst. Und dafür ist es, glaube ich, wichtig, dass wir entsprechend uns einsetzen, Arten einfach zu erhalten, mitunter auch in Reservaten. Ich bin ja Reservatsfreund eigentlich, ne? Aber als Möglichkeit, sie über die Zeit zu retten, bis die Bedingungen wieder besser werden, ist es einfach eine Lösung, die man angehen kann. Also von daher zu sagen, okay, Kipppunkte, dann ist alles im Eimer, ist nicht mein Ding, sage ich mal vorsichtig. Da ich nicht genau weiß, wann sie kommen. Und solange ich nicht weiß, ob sie wirklich da waren, kann ich ja dafür arbeiten, dafür zu sorgen, dass wir möglichst wenig uns dem Ganzen nähern. Wann das passieren wird, Kipppunkt, weiß ich nicht. Das ist schwer zu erfassen. Im Klima ist es noch ein bisschen leichter. Bei Biodiversität, wie gesagt, für eine einzelne Art ist sie weg. Okay, das war's. Ne? Das ist eindeutig. Aber ganze Systeme ist schwieriger. Also da ist das System zu komplex, um das zu sagen. Wann ist ein System keins mehr? Ist einfach ein anderes dann geworden. Ne? Also von daher, das Moor wurde zu einer Feuchtfläche oder eine Trockenfläche, hat völlig andere Arteninventare. dann ist das Feuchtgebiet nicht mehr da, aber vielleicht ein spannendes Trockenhabitat kann da sein. Also von daher, ja, da gibt es keine eindeutige Antwort dazu, nur die, es lohnt sich immer dafür zu sorgen, dass die Veränderungsgeschwindigkeit reduziert werden muss. Klimawandelmäßig genauso wie Biodiversität bezogen, zum Beispiel durch entsprechende Landnutzung oder durch entsprechenden Naturschutz.
Sie werden ja auch oft als Experte gefragt, international, auch von der Politik, auch von Gremien, die sich mit all diesen Themen auch politisch auseinandersetzen. Wie hat sich dann das über all die Jahre Ihrer Erfahrung verändert? Haben Sie heute das Gefühl, dass Sie da, ich sage jetzt mal, nicht nur angehört werden, sondern auch entsprechend wirklich gefragt werden und die Empfehlungen, die Sie geben oder die Einschätzungen, die Sie geben, auch wirklich ernst genommen werden und daraus Handlungen abgeleitet werden?
Also zunächst ist die Entwicklung so, dass das Ernstnehmen des Phänomens sich deutlich verbessert hat. Also anfangs hat man einfach gegen eine Wand gesprochen gefühlt. Ne? Die Wand ist mittlerweile etwas weicher geworden, also ein bisschen durchlässiger, wenn man das Bild nehmen wollte. Und die Offenheit, erstmal das Thema überhaupt an sich ranzulassen, ist größer geworden. In der Politik genauso wie in der normalen Bevölkerung, das ist eigentlich überall der Fall. Damit gelingt es nämlich nach und nach, die Punkte aufzuarbeiten, was wir in der Politikberatung ja auch machen. Und dann Optionen aufzuzeigen, wie könnte eine Gegensteuerung aussehen. Beratung ist ja nicht, dass wir sagen, was gemacht werden muss, sondern nur, was sind die Optionen, die ich habe. Und der Politiker sagt, okay, will ich das Ganze in den Bach runtergehen lassen, muss ich das machen, dann will ich es nicht. Was die meisten sagen würden, natürlich will ich das nicht. Ne? Dann habe ich denen die Optionen. Das heißt, wir machen keine Vorschriften, aber indirekt doch ein bisschen, indem wir einfach verschiedene Szenarien aufzeichnen. Und so ein Horrorszenario will keiner haben, natürlich. Ne? Jetzt in Sachen Umsetzung, das ist ganz variabel. Also es gibt Nationen auf nationaler Skala, die einiges machen. Da gibt es als Beispiel global Kolumbien ist sehr aktiv zum Beispiel. Oder Bolivien, das sind die mittleren südamerikanischen Länder, die sehr viel machen, die aber ein anderes Naturverständnis haben auch. Mother Earth, Pachamama und so, also Konzepte anders sind als bei uns. Bhutan kennen viele als das Reich der Glücklichen, also ein völlig anderes Lebenskonzept. Nicht Bruttoinlandsprodukt, sondern andere Dinge, die ja wichtig sind. Dort rennt man offene Türen ein mit sowas. Ist bei uns in Europa ist es vielleicht zum Teil die nordischen Länder, Norwegen, Schweden, aber nur zum Teil, nicht im Frostbereich. Also da, wo starke ökonomische Drücke da sind, ist die Entscheidung irgendwie anders, als da, wo es ein bisschen entspannter zugeht. Da kann man eher Sachen umsetzen. Ich denke aber, über sowas kommt man nach und nach auch in die ganze Landschaft. Also dort ist noch ein weiter Weg zu gehen. In Deutschland gibt es auch mehr und mehr gute Initiativen. Und die guten sind die, die gemeinsam vorangehen, Sachen mit Landwirtschaft, mit Wissenschaftlern, mit normaler Bevölkerung etc. Also einfach so integrative Ansätze. Es gibt tolle, soll man sagen, ja, so Vorzeigeprojekte. Franz heißt eins davon, wo sehr viel gemacht wird mit Landwirten und mit irgendwelchen kleinen Fenstern für bestimmte Vogelarten, die man schützen kann, Struktur in der Landschaft, mehr Hecke und sowas macht. Und zugleich zeigen kann, dass man da auch beim Ertrag gar keine großen Einbußen hat und je nach Kultur sogar bessere Erträge hat, wenn man andere Kulturpflanzen nimmt. Das heißt, wir sind da auf einem ganz guten Weg. Der Weg ist immer noch lang und es geht eigentlich immer zu langsam. Aber wenn man zu schnell das Ganze macht, nimmt man die Leute nicht mehr mit, das ist noch schlimmer. Das heißt, die Kunst besteht darin, die Zeit, die man nicht hat, sich zu nehmen. Das ist so ein Dilemma, in dem man immer steckt. Aber die ganze Beratungstätigkeit hat schon die Funktion und vor allem persönlichen Austausch, den ich dann häufig habe, auch, dass man dann Sachen überzeugend rüberbringen kann. Das ist das nächste Problem. Wir haben viel zu wenig Menschen, die das machen. Wir müssen noch viel aktiver sein, überquer die Wissenschaft zum Beispiel, die sich einfach mehr und mehr äußert, gar nicht unbedingt sagt, was ihr machen müsst, sondern nur was welche Bedeutung hat. Und da ist halt so, dass in normalen Medien sowas irgendwie ein bisschen untergeht. Wir haben ja ganz geringe Anteile, im Klima ein bisschen was, Biotech ganz wenig, im Fernsehen zum Beispiel. Wenn ich aber mit Leuten spreche, in einem lokalen Umfeld ist es völlig anders. Und da ist, egal wer woher kommt, egal welche politische Richtung, ist sehr viel Offenheit für so ein Thema eigentlich da. Und ich glaube, da kommen wir dazu, die Begegnung auf Augenhöhe. Auch bei der Politik natürlich, also nicht als arroganter irgendwie Superwissenschaftler, sondern einfach als Mensch, der ein bisschen Ahnung von das hat, was die anderen nicht so genau kennen und was sagen kann, ich kann ein bisschen was vermitteln. So muss man eigentlich rüberkommen. Und so klappt es auch ganz gut. Bei mir hilft natürlich, ich bin ja Agrarbiologe vom Hintergrund her, also Agrarwissenschaftler. Ich habe das in München, glaube ich, erzählt, ja, mit dieser Traktortestgeschichte und sowas. Also ich habe früher Landwirtschaft auch gemacht und natürlich ist sowas auch ein gewisser Zugang. Also ein Ökologe, der sich mit Traktoren auskennt, kann so schlimm nicht sein aus Sicht gewisser Teile der Bevölkerung. Und da hat man so eine Legitimation, auch Sachen dann nach einer gewissen Zeit zu äußern, die man vorher gar nicht zugehört hätten. Also die Frage ist, wie stark kann ich mich reindenken in die Lebensumstände der Menschen, bei denen es darum geht, sie von der Sachlage einfach zu überzeugen. Also gar nicht von der Handlungsweise, sondern vom Sachlage, wie ist der Stand der Dinge. Und daraus vielleicht eigene Handlungen abzuleiten. Das ist viel Kleinarbeit, Aber ich denke, es läuft einiges, in der Politik auch, aber auch sehr zäh natürlich. Wir haben verschiedene Interessensgruppen, verschiedene Schwerpunktsetzungen. Und das Problem ist eben auch, dass wir in der Politik natürlich ganz viele Sachen abwägen müssen. Also der Minister nicht nur sein eigenes Ressort und sagt, okay, toll, wir erhalten irgendwelche seltene Arten, sondern muss auch schauen, dass die Landwirtschaft funktioniert etc. Und da gibt es halt verschiedenste Modelle, wie man sowas machen kann. Wobei man auch merkt, wenn da die Kooperation besser wird und in einzelnen Nationen, auch in Deutschland zum Teil ist es jetzt so, wird's besser, dass man dann eher das Verständnis füreinander hat und gemeinsame Lösungen sucht. Also Landwirtschaft in der intensiven Variante im Sinne von Monokulturen, intensiven Inputs, Dünger, Pestizide, erzeugt natürlich mehr, soll man sagen, Produkte. Aber die Frage ist, zu was brauche ich die? Landwirtschaft, die praktisch nur Tiernahrung erzeugt, um dann die Rinder und Schweine zu füttern, die wir dann essen, ist ja schon bizarr im Sinne von Stoffkreisläufen und Energieflüssen. Wenn es gelänge, mehr Sachen direkt zu verzehren, also mehr Richtung pflanzenbasierte Ernährung zu gehen, habe ich viel, viel mehr Flächen, viel, viel mehr Erträge in dem Sinne, wie sie uns direkt zugutekommen. Weniger Erträge in Tonnen pro Hektar, aber mehr Erträge im Sinne von direkter Ernährungsmöglichkeit für den Menschen, um was es eigentlich letztlich auch geht. Und dieses eigentlich allgemein Bekannte, das war in der Schule vor 30 Jahren schon gewesen, ich kann mich erinnern, da ging es um Nahrungskettenfaktor 10 pro Nahrungsstufe, ne? Das ist so 30, 40 Jahre her. Ist auch heute noch nach wie vor nicht unbedingt immer präsent, wenn man sagt, ja stimmt, da war was, ich kann mich erinnern. Aber es hat nicht so große Kreise gezogen. Mittlerweile zieht es die Kreise, zumindest ist auch der Anteil von Menschen, die weniger Fleisch essen, höher geworden. Auch ein langsamer Prozess, aber in die richtige Richtung gehend. Natürlich Thema Fleisch und fleischliche Ernährung und dann Naturschutz kombiniert. Unsere Naturschutzgebiete, die besten Flächen sind oft von Rindern beweidete Flächen oder irgendwie anders durch Grasnutzung, durch Grünlandnutzung entstandene Flächen. Das heißt, wenn ich es komplett abschaffen würde, hätte ich niemand, der die Flächen managen würde, auf der große Biodiversität sich befindet. Muss man sich immer überlegen. Also von daher, der Mittelweg ist eigentlich wichtig. Also Klasse statt Masse ist ein gutes Stichwort. Und dann kann ich auch Sachen machen wie Tierwohl kombinieren mit einer Landschaftspflege, mit etwas höheren Preisen, aber mit höheren Qualität von Produkten und eben weniger Massentierhaltung, weniger Massenproduktion, die in irgendeiner Form nicht so gesund ist für uns. Also eigentlich alles ganz naheliegende Dinge, die aber alle so Stück für Stück erläutert werden müssen, immer wieder erläutert werden müssen. Also Wiederholung schafft Wahrheit, stimmt in dem Fall natürlich auch.
Also brauchen wir eigentlich, wie bei vielen anderen Themen in unserer heutigen Zeit, auch hier mehr Aufklärung, damit Menschen auch die Zusammenhänge besser verstehen und verstehen können, nachvollziehen können, warum es dann so wichtig ist, dass wir jetzt auch diese und jene Art schützen und uns dafür einsetzen, dass die Lebensräume nicht zerstört werden.
Ja, Aufklärung ist eine wichtige Komponente. Viele Leute wissen das eigentlich, aber dass dann das auch bedeutet, dass es im eigenen Leben Konsequenzen haben sollte oder müsste, um was zu erreichen, ist der Schritt, der noch so ein bisschen fehlt. Also von daher, das Wissen ist eigentlich schon da. Nicht überall, aber in vielen Kreisen der Bevölkerung. Und dann ist der nächste Schritt, wie kann ich sowas umsetzen, wie kann ich was erreichen? Wie gesagt, durch das Individuum, das selber was macht, aber auch natürlich durch die Politik. Da komme ich wieder zurück auf die politische Ebene. Gewisse Dinge lassen sich leichter machen, wenn ich Vorgaben habe. Also wir hatten bei der letzten BioDiff-Konferenz in Montreal, das war vor 2 Jahren gewesen, da war die Wirtschaft, hat darum gebeten, klare Richtlinien und Grenzen vorzugeben, damit sie damit arbeiten und planen können. Also praktisch schon flehend nach Gesetzen, wo wir denken, okay, Gesetze sind, also so Ordnungsrecht, alles schlecht, wir müssen alles sich frei entfalten lassen. Genau, die Wirtschaft ist dieser Meinung nicht, weil sie damit Konkurrenzprobleme haben, Wettbewerbsprobleme haben etc. Und das kann man lösen, indem man einfach gewisse Regeln schafft. Wir sind uns alle einig, dass Verkehrsregeln auch sinnvoll sind. Ne? Da klagt doch keiner drüber, weil die einfach das Gemeinwohl, das gemeinsame Leben regeln. Und sowas müssen wir ja eigentlich auch auf die Reihe kriegen. Das heißt, wenn ich alles immer nur als Ordnungsrecht verkaufe, so ein bisschen aufgedrückt, die einen sagen, was die anderen tun müssen, das ist natürlich der falsche Weg. Es geht darum, dass ich Dinge, die eine Allgemeinheit für gut findet, in irgendein Regelwerk passt, damit es auch leichter implementierbar ist und ich keinen so großen Nachteil habe, wenn ich das mache, was sinnvoll ist für die Allgemeinheit.
Sie haben vorhin von Dystopien kurz gesprochen. Wenn Sie mal so in die Zukunft schauen, was sind denn Szenarien, vor denen Sie am meisten Angst haben momentan?
Also ein Szenario, was ich tragisch finde, wäre letztlich, das ist eine ganz andere Welt, ein ganz anderer Themenbereich. Zunächst mal der Verlust unserer Gesellschaftsstrukturen, das Aufbrechen der Strukturen der Gesellschaft, also Demokratie als Stichwort. Weil das die Basis dafür ist, einfach gemeinschaftlich Dinge weiterzuentwickeln, die Zukunft zu gestalten. Also von daher ist das eine Gefahr, die sehe ich durchaus, die ist sehr groß und die hätte ganz viele Implikationen, ganz viele Auswirkungen auf viele andere Bereiche des täglichen Lebens. Wenn ich von dieser Ebene runtergehe, dann würde ich sagen, wir haben Also ein Szenario, was ich sehr schlecht finde, wenn wir weiter so machen würden wie bisher, dass wir intensiv produzieren für einen Markt, der irgendwo anders liegt oder der in irgendeiner Form ja unnachhaltig letztlich agiert. Also ich habe das Fleisch, die Fleischernährung erwähnt. Also einfach eine Ernährungsweise und eine Wirtschaftsweise, die Landschaft ausbeutet, ohne eigentlich darüber nachzudenken, was passiert in 20, 30, 40 Jahren. Also Nachhaltigkeit ist so definiert. Also eine unnachhaltige Fortschreibung des jetzigen. Problem, was wir haben natürlich, ist immer, dass wir gerne einen Status quo haben, wenn es einigermaßen gut geht. Das ist immer so, ne? Wenn ich irgendwo mich zu Hause fühle, fühle ich mich zu Hause. Änderung ist immer aufwendig, schwierig. In der Geschichte gab es immer Änderungen, die dazu führte, dass wir dahin kamen, wo wir heute sind natürlich, aber als oft zähen Prozess. Und hier ist es dasselbe. Wir müssen dafür sorgen, dass wir gewisse Gewohnheiten nach und nach aufbrechen, weil wir absehen können, dass es langfristig nicht gut geht. Also das Szenario wäre für mich ein schlechtes, wäre Demokratie bricht zusammen oder ähnliches. Die Gesellschaftssysteme funktionieren nicht mehr. Und damit als Konsequenz, aber auch parallel dazu das Phänomen, dass wir uns in eine Sackgasse begeben in Sachen Landnutzung, die uns später die Chance nimmt, uns weiterhin gut zu ernähren und auch wohlzufühlen eigentlich in der Landschaft, in der wir sind.
Wenn wir nochmal den Bogen zur Schmetterlingskunde vom Anfang machen, wir kennen ja viele Insekten, wo uns der Nutzen sofort klar ist. Also Biene, Honig weiß jedes kleine Kind. Schmetterlinge haben die meisten im Kopf, Schmetterlinge, Falter und alles, was dazugehört, haben die meisten im Kopf, dass sie schön aussehen, schön anzusehen sind. Und wir freuen uns, wenn wir auf einer Wiese sitzen und dann flattert da irgendetwas Nettes an uns vorbei. Ehrlicherweise heute weniger als früher, wenn ich mal in meine eigene Erinnerung zurückschaue, dann habe ich da als Kind irgendwie häufiger was gesehen als heute. Was bringen uns denn ganz konkret verschiedene Schmetterlingsarten an diesem Punkt? Welchen Einfluss haben die wiederum auf Biodiversität und auf die Umwelt?
Also erstmal natürlich die Ästhetik ist ein wichtiger Aspekt, auch eine ethische Frage letztlich, die wir jetzt auch nicht gerade hier vertiefen, das war nicht damit gemeint mit der Frage. Aber nie zu vergessen, wir haben eine Verantwortung für unsere Mitwelt, ne, die wir einfach aus sich selbst heraus auch erhalten sollten. Das ist fast schon ein religiöser Aspekt. Aber auch viele Menschen würden dabei bei sowas mitgehen natürlich auch. Sehr viele auch konservative Menschen, religiöse Menschen finden sowas einen wichtigen Aspekt. Jetzt Schmetterlinge speziell. Also das Erste, was sofort mir einfällt immer, ist Vogelfutter. Da brauche ich keine Artenvielfalt, aber ich muss eine gewisse Anzahl von Raupen haben. Also so eine Meise frisst ja zum Aufziehen ihrer Jungen Tausende von Räubchen. Also muss eine gewisse Menge von Raupen da sein, die ich einfach als Vogel finden kann, um meine Jungen zu füttern. Viele bleiben sogar Insekten fressen, wenn sie älter werden bei den Vögeln. Das heißt, das ist eine ganz wichtige Komponente in der Nahrungskette. In der Landschaft gibt es viele Schmetterlinge nach wie vor. Es gibt auch viele Arten, habe ich schon erwähnt, 2700 plus Tagfall, das sind 3000 Arten in Deutschland. Schon eine ganze Masse. Aber nur wenige davon sind sehr, sehr häufig und sehr, sehr abundant, aber die sind das Wichtige für die Ernährung in diesen Nahrungsnetzen, wo es um die Masse geht. Also fast alle Vögel brauchen das. Und der Rückgang von Vögeln hat ja auch, hängt ganz eng mit dem Rückgang von Insekten zusammen. Zum anderen haben Vögel natürlich auch die Funktion, Insekten zu reduzieren. Man denke nur an irgendwelche Themen Stechmücke und Co., ne, Nahrungsketten, einfach um ein System in Balance zu halten. Das heißt, zum Teil ist erstmal negativ uns erscheint, weil wir es ja kontrollieren müssen, also Stechmücken oder sowas. Können wir aber nicht loswerden, wir haben es ja halt einfach, damit muss man einfach leben. Und dann brauche ich halt die Komponente der Systeme, die dafür sorgen, dass die nicht überhand nehmen. Also Vögel oder Fische, wie auch immer, im Wasser, wenn es die Fische dann entsprechen, die Larven fressen. Das heißt, ich kann mir keine Welt ausmalen, wo einfach nur die schönen, guten und nützlichen da sind und die anderen nicht, weil das Ganze miteinander zusammenhängt. Das Nützliche heißt da, ein nützliches Tier tut für mich was Gutes, indem es ein schädliches Tier vernichtet oder auffrisst oder zumindest einen gewissen Rahmen hält. Das ist auch die Idee beim biologischen Pflanzenschutz in der Landwirtschaft zum Beispiel. Das heißt, gesamtheitlich betrachtet kann man sagen, okay, das eine braucht man nicht unbedingt, sobald wir isoliert denken, also die eine Art A, B, C, ob die da ist oder nicht, mag sogar stimmen für das System, ne? Spielt keine große Rolle, lokal betrachtet. Wenn ich aber mehr und mehr diese Arten nicht mehr habe, dann habe ich einfach ein System, das völlig ins Wanken gerät und damit in gewisse Richtung ausschlagen kann, die für uns noch viel ungünstiger wären. Also nicht alles ist toll und klasse, ne? Es gibt einfach viel Biodiversität, was eigentlich für uns irgendwie unangenehm oder sogar schädlich ist. Man denkt an Krankheitsübertrager, da gibt es ja einen Haufen Zeug. Aber die Frage ist eben, wie kann ich das Ganze auch beherrschen, damit die nicht überhand nehmen? Und damit habe ich die anderen, die dagegen spielen. Das heißt, es gibt, man sagt im Englischen oft die Services, die Leistungen und die Disservices, die negativen Leistungen der Natur, die wir beide haben. Und das, die Kunst besteht darin, die Balance hinzubekommen von dem Ganzen.
Jetzt haben Schmetterlinge, Bienen, Marienkäfer und Hummeln ja eins gemeinsam. Wir Menschen finden sie ganz toll und irgendwie niedlich und schön anzusehen. Und wir haben interessanterweise vor diesen Arten keinen Ekel in der Regel und finden sie nicht schlimm oder störend. Bei den allermeisten anderen Insektenarten haben wir jetzt vielleicht nicht die beste Beziehung und sind eher froh, wenn wir sie nicht sehen und nicht spüren oder irgendwo entdecken. Ganz anders ist es bei den allermeisten Säugetieren und alle Arten, die uns als Menschen irgendwo näher sind. Warum ist das eigentlich so, dass wir so ein ich nenne es mal, gestörtes Verhältnis zu Insekten an der Stelle haben?
Die Frage kann ich nicht richtig beantworten. Das ist, glaube ich, ein Psychologenjob, das zu beantworten. Das ist ganz stark mit Psyche zu tun. Natürlich, übrigens Psyche, das Wort griechisch, aber Psyche heißt Schmetterling, nur so am Rande. Das heißt, eine ganz witzige Connection. Also die Psychologie ist die Schmetterlingskunde, wenn man so wollte. Also hat zweideutig die Psychologie des Menschen, aber auch die Erforschung der Psyche der Falter. Das ist ein kleines Seitenzweig. Ja, ich meine, das hat sicher viel mit Erziehung zu tun. Man hat einfach irgendwie geerbt, dass man eine Kakerlake also, na, nicht toll findet, geht mir aber auch so, Kakerlake in der Wohnung, na, da muss irgendwas im Argen sein mit meiner Wohnung, das ist so ein Zeichen für irgendwas Schlechtes, was ja vielleicht auch stimmt, das Indikator, ne? Und die hat was Schlechtes anzeigen, haben eher einen negativen Ruf, sehen auch meist nicht so knackig aus, kommt auch noch mit dazu. Also wenn ich irgendwelche Tiere habe, die von mir sogar Schädlinge sind, aber schön aussehen, ist immer noch irgendwie anders. Also wir haben viele tolle Falter, deren Raupen eigentlich brutale Schädlinge sind in gewissen Kulturen oder im Garten vorkommen. Nehmen wir den Buchsbaumzünsler. Kennen Sie vielleicht Buchsbaumzünsler? Das ist eine invasive Art. Als Falter ist sehr hübsch, aber wer Buchsbäume hat und die im Garten hat, ist nicht begeistert, sage ich vorsichtig. Erstens, weil so komische Würmer sind und zweitens, weil sie den Buchsbaum wegfressen. Das heißt, da haben wir auch eine gewisse Schizophrenie. Wir finden gewisse Stadien derselben Art toll und schön und andere Stadien nicht. Das war ja früher sogar so gewesen, dass die ja als eigene Arten beschrieben wurden, der Falter und die Raupe war separat, bis dann Sibylla Merriam das praktisch aufgedeckt hat, dass die aus diesem Gewürm dann die schönen Falter kommen. Das ist schon ein bisschen länger her, aber das war damals, waren getrennte Welten. Und auch heute sind sie noch getrennte Welten im Sinne von dem Wahrnehmen, wie man sowas empfindet. Und ich glaube, das ist ein langsamer Prozess, ein langer Prozess auch, dass man die Einstellung dazu ein bisschen ändert, sich ändert. Ich kann das von mir ja nicht behaupten, aber ich bin ja auch ein bisschen, wie soll man sagen, gebiased, also ein bisschen eigene Sicht der Dinge, weil ich es immer faszinierend fand, egal was da kreuchte und fleuchte. Nur meine Mutter war das nicht immer, wenn ich nach Hause kam mit so einer Sammlung diversen Krabbelzeugs. So, was hast du denn da schon wieder angeschleppt? Also wenn man es aber schafft, für solche komischen Organismen, so schräg aussehende, wirkende Organismen, eine Story dazu zu haben, wird es gleich völlig anders. Also es gibt ein Beispiel. Im Hintergrund hier steht der große Wiesenknopf, ist so eine Wiesenpflanze. Auf dem lebt ein Falter, okay, Bläuling. Der ist auch nicht blau, der Wiesenknopf. Ameisenbläuling ist braun. Gehört aber zum Bläuling, weil die meisten Bläulinge blau sind, die so ähnliche Geschichte haben. Und der legt seine Eier auf die Pflanze ab, das ist ja was ganz Normales. Und dann kommen da so Räubchen raus, die fressen in der Pflanze und die lassen sich dann irgendwie auf den Boden fallen, werden dann von Ameisen aufgegriffen ins Ameisennest und können sich dort von Ameisenbrot ernähren. Das ist sehr räuberisch. Jetzt die Raupen sehen nicht besonders schön aus, wie so Maden eigentlich. Und Ameisen findet man auch nicht klasse. Wenn man weiß, vor der Haustür, das haben wir auch so ein bisschen getestet, Flughafen Stuttgart, im Randgebiet gibt's, kommen die Arten vor zum Beispiel. Wenn man die Geschichte kennt dazu, wird sowas plötzlich total spannend, total interessant und irre schützenswert. Also plötzlich sind die Ameisen wichtig und die komischen Maden wichtig, weil da kommt der Falter raus, der so ganz eigenartig lebt, so Sex and Crime-mäßig in der Natur. Also die Geschichte, die man dazu hat, dann wird sowas auch anders aufgefasst. Also haben wir konkret bei dem Beispiel gesehen, wenn man nur die Räubchen zeigt, das ist für ein ekliges Zeug, also Made. Wenn man weiß, was das Ganze in der Summe ausmacht, dann ist es plötzlich doch sehr, sehr, sehr spannend.
Wenn wir nochmal kurz auf die Landwirtschaft kommen und Landwirtschaft und Gartenbau quasi mal so ein bisschen kombinieren, dann haben wir ja oft das Thema Pflanzenschutz und Pflanzenschutzmittel und all diese Dinge, wo wir versuchen, das, was wir da anbauen, gegen Insekten zu schützen. Gibt es denn da eigentlich überhaupt sowas wie ein, ich sage jetzt mal, Königsweg, wo wir Artenvielfalt erhalten können und gleichzeitig aber auch gewährleisten können, dass unser Anbau, unsere Landwirtschaft funktioniert?
Es gibt ja Königsweg, wie immer besteht er aus einer Mischung von verschiedenen Wegen, also auch in der Landwirtschaft. Ich kenne das von meiner eigenen Arbeit. Ich habe auf den Philippinen über Reis gearbeitet, also ganz an der Geografie, mit Reisschädlingen, also Zikaden, die auf Reis als Schädlinge leben. Und das ist ein Anbausystem, was hochdivers ist mit ganz vielen Arten. Also die Artenzahl bewässerter Reisfelder, die nicht mit Pestiziden behandelt werden, ist höher als bei uns im Buchenwald. Insektenartenzahl auf dem Agrarbereich, weil das sich über Jahrtausende zum Teil entwickeln konnte. Dort habe ich das Phänomen, dass ich diese Schädlinge habe und die dann, solange ich nicht dagegen spritze, sich nur lokal gelegentlich vermehren massenweise und damit da lokalen Schaden verursachen. Wenn ich jetzt dagegen lokal vorgehe, was erstmal nachvollziehbar ist, will das Ding loswerden, das frisst ja mein Reis weg, ne? Habe ich das Phänomen in vielen Teilen Asiens, also Vietnam weiß ich, Philippinen ist es auch so, dass ich dann genau dort, wo ich spritzte, den größten Schädlingsbefall habe. Ist erstmal kontraintuitiv, also es entspricht unserer Eingebung, was wir sagen würden, aber ökologisch leicht zu erklären, weil sich da um Organismus handelt. Der Schädling, der lebt auf dieser Reispflanze, legt die Eier ab in diesen Blattspelzen, also ein bisschen versteckt, wenn man dann spritzt, ist alles tot, die Gegenspieler, alles, auch die adulten Tiere, aber die Eier überleben. Und wenn die schlüpfen, ist alles frei von Feinden, also enemy-free space, sagt man da vorne. Ne? Und da breiten sie ganz toll aus. Das heißt, ich habe genau dort, wo ich ihn bekämpfe, bricht er aus. Und es liegt daran, dass ich das System aus dem Gleichgewicht bringe. Das heißt, dort habe ich eher eine Lösung, dass ich sage, ich benutze die natürliche Umwelt als Gegenspieler und habe gelegentlich dort, wo es schief geht, das kann ja nicht passieren, lokal wie gesagt, eine Möglichkeit vielleicht über die Gemeinschaft es auszugleichen, eine Art Versicherung. Damit habe ich, wir haben die Daten dafür auch, wir haben die gleichen Erträge wie vorher, zum Teil sogar mehr Erträge, zumindest die gleichen, haben keine Ausgaben für Pestizide und haben keine Gesundheitsschäden. Und das ist so dann im Nachhinein sehr, sehr einfach. Also das ist ein Beispiel, das kenne ich halt sehr gut und habe es erwähnt auch, wo sich zeigt, dass es schon einen Königsweg gibt, der darin besteht, idealerweise das System in Balance zu halten. Das haut nicht überall gleich gut hin. Es gibt ja auch das Konzept schon lange des integrierten Pflanzenschutzes, wo ich sage, ich schaue mir das Ganze an, wie es sich entwickelt, habe Schwellenwerte, wenn irgendwas überhand nimmt, dann bekämpfe ich mit Chemikalien. Auch das ist eine Rechtfertigung gewissen Systeme, bevor der ganze Ernte dann verloren geht. Das heißt, ich muss beides machen. Aber integrierter Pflanzenschutz, wie er mal definiert war, er wird heute immer noch ganz verwendet als Begriff, war aber so definiert, dass ich nur am Ende, wenn ich keine anderen Auswege habe, mit Insektiziden, Pestiziden arbeite. Mittlerweile ist es eher so, nach dem Motto, eins von vielen, aber ungefähr gleichrangig. Und dann müssen wir eher zurück auf dieses Schadschwellenkonzept, was zum Teil praktiziert wird. Also im Rapsanbau, Rapslandskäfer werden erfasst mit irgendeinem Fall. Und wenn es eine gewisse Masse ist, dann wird gespritzt, weil es zu viele werden. Das ist nachvollziehbar aus Sicht des Landwirtes, das ist sicher auch ein Ertrag. Das heißt, Königsweg gibt es in dem Sinne nicht, nur einfach prophylaktisch zu spritzen, weil ich es gerade gut machen kann. Ist ja häufig so, dass es technisch einfach ist, mit so einem Gang, wo ich irgendwas anderes dünge, kann ich auch gleich die Spritzerei machen. Das aber mitzumachen, ist natürlich nicht besonders nachhaltig, aber ökonomisch im Sinne von Arbeitskraft einfacher. Würde ich aber die Kosten, die ich erzeuge, ins Produkt einrechnen, das ist ein anderer Themenkomplex, dann wäre es plötzlich viel anders, weil dann wäre es viel, viel teurer, weil ich ja Umweltschäden, die ich damit kreiere, im Wasser zum Beispiel, mit irgendwie finanzieren müsste. Solange sowas die Öffentlichkeit trägt, die Schäden, durch Kläranlagen, was weiß ich, und nur die Gewinne praktisch privat sind, ist immer noch sehr, sehr schwierig. Das heißt, da müssen wir eher so einen gesamt-transformationsorientierten Ansatz fahren, der in Richtung von einer erhöhten Diversität von Nutzungssystemen geht und nur in extremen Fällen Einsatz von Pestiziden. Solange die zu günstig sind im Einsatz oder auch in den Kosten direkt, solange werden sie auch verwendet werden. Das heißt, da ist eine Möglichkeit, das auch regulierend eigentlich Griff zu bekommen. Also die Kosten, die durch die Verschmutzung der Umwelt entstehen für die Gemeinheit, wenn man die umsetzt auf die Kosten des Produktes, wird das Verhalten sich ändern im Sinne der Anwendung.
Das heißt, wir bräuchten eigentlich auch da mehr Transparenz in der ganzen Debatte, um überhaupt mal die Folgen auch sichtbar zu machen.
Genau. Und dann zu versuchen, was nicht leicht ist, auch diese Folgen in Sachen Verlust von gewissen Ökosystemfunktionen auch ökonomisch zu quantifizieren. Ist nicht ganz trivial, aber kann überlegen, wenn ich das Bodenleben kaputt mache, habe ich Reduktion der Ertragspotenziale in der Landwirtschaft etc. Wenn das ganze unterirdische Flöten geht, die Würmer etc., dann habe ich einen ganz großen Verlust, den ich aber erstmal gar nicht sehe und den ich auch gar nicht unbedingt immer in Verbindung bringe mit dem Ertragspotenzial, was ich habe. Aber wenn ich das mit versuchen würde einzupreisen, käme ein gutes Stück weiter, die Landschaft nachhaltiger zu nutzen.
Heißt aber letztlich auch, dass unsere, ich sage jetzt mal, Discounter-Mentalität gerade hier in Deutschland gegenüber Lebensmitteln, egal ob es jetzt pflanzliche oder tierische Lebensmittel sind, eigentlich früher oder später aufhören muss, weil wenn wir sagen, wir wollen auf die Umwelt mehr achten, dann ist diese ganze Massenproduktionskultur in der Art und Weise, wie sie heute passiert, sowohl im tierischen Umfeld als auch im pflanzlichen Umfeld eigentlich nicht machbar.
Ja, ist richtig. Also wir müssen im Prinzip in eine Richtung kommen, die, ja, Discounter-Mentalität ist genau das richtige Stichwort. Also die Frage ist zum einen, ich kaufe natürlich das billige Produkt leichter als das teure, wenn sie nebeneinander liegen. Gibt es ja schöne Tests, hat der Penny mal gemacht vor einiger Zeit, so die wirklichen Kosten und die Penny-Kosten, 1 Euro, 3 Euro, irgend sowas. Ne? Wo natürlich jeder normale Mensch, der ökonomisch für sich selber denkt, natürlich ist normalerweise oft zumindest das Billigere nimmt, logischerweise. Ne? Man sieht aber auch, was die Kosten wären, wenn man das Ganze mit einrechnen würde, ganz grob nur gesagt. Jetzt ist aber so, dass gerade Discounter als Stichwort natürlich eine wichtige Funktion auch einnehmen. Das heißt, sie regeln zum Teil eben, was bei uns wie konsumiert und geliefert und produziert wird. Das ist gar nicht mal der Landwirt, der eine Alternative hätte häufig. Er kann sein Zeug ja nur verkaufen, seine Produkte verkaufen, wenn die entsprechend so sind, dass sie beim Discounter auch billig anzubieten sind. Das heißt, diese Gewinnmargen, die beim Discounter drin sind, das wäre eine Sache, die müsste man sich genauer sich nochmal anschauen, weil da ist sehr, sehr vieles, was sich ändern müsste. Also weder der Konsument, der eine Rolle spielt, noch der Produzent, der auch eine Rolle spielt, aber der Discounter, der Händler dazwischen macht ganz viel aus. Und wenn wir dahin kämen, dass wir dort eben in der Preisgestaltung diese Faktoren drin hätten, würden andere Preise entstehen. Und dann ist vielleicht ein momentan billiges Fleisch plötzlich teuer, weil es entsprechend viele Umweltkosten hat, zudem natürlich oft auch gesundheitlich gar nicht so klasse ist für uns für die Ernährung. Das heißt, das Potenzial für so Win-Win-Lösungen ist eigentlich da. Das Problem besteht darin, dass wir wegkommen müssen, das ist leichter gesagt als getan, von dem Individuumsbetrachtungsmethode, okay, das Billige, das Teure, nämlich das Billige, sondern ganzheitlich das Ganze versuche zu erfassen. Das kann ich als Einzelner kaum leisten. Und das ist eine gesellschaftliche Aufgabe, weshalb ich wieder Politik brauche für sowas, um das in irgendeiner Art und Weise in die Gänge zu bekommen. Um Politik zu machen, muss ich die Leute wieder mitnehmen. Ne? Sind wir wieder beim Anfang. Wie kriege ich die Leute das von, sozusagen, erstmal informiert, überzeugt, was eigentlich für uns als Gesellschaft insgesamt langfristig ja die Art und Weise des Lebens sein müsste, wo wir dann Klimawandel entsprechend in den Griff bekommen, aber auch die Diversität halten, weil sie für uns, für die Ernährung ganz essentiell ist.
Jan Plagge, mit dem ich auch vor ein paar Wochen gesprochen habe, der Vorsitzende von Bioland, hat mehr oder weniger, und ich drücke es sehr verkürzt aus, gefordert, dass nachhaltige Landwirtschaft besser gefördert werden muss und besser mit Subventionen gefördert werden muss und es dann am Ende eigentlich dazu kommen müsste, in einer idealen Welt, dass das nachhaltigste Produkt im Regal gleichzeitig auch das günstige für den Verbraucher ist und nicht umgekehrt, dass am wenigsten nachhaltigste das günstige ist und dadurch noch viel mehr Schäden verursacht werden. Brauchen wir, ich nenne es mal, so eine Art Bestrafungsmechanismus für wenig nachhaltige Landwirtschaft, damit da auch sich wirklich was tut?
Also man kann auch sagen, ich mache einen Belohnungsmechanismus für die andere Landwirtschaft. Das klingt gleich völlig anders als die Bestrafung. Momentan fördere ich ja Methoden der Landwirtschaft durch öffentliche Gelder, die für uns alle auch viele Probleme verursachen. Wenn ich die Förderung verändern würde im Sinne von, ich fördere eher das, was für das Gemeinwohl günstiger ist, was die Gemeinkosten praktisch schont, was unsere Umwelt schont letztlich auch, dann habe ich natürlich auch einen Anreiz, in die Richtung mich zu bewegen. Das heißt, das Umschiften von Subventionen ist ja im Prinzip, ist immer eine Bestrafung oder Belohnung vom einen oder anderen. Momentan ist die Bestrafung für die Ökolandwirtschaft, dass sie eben die Dinge, die sie macht, alles selber in irgendeiner Form finanzieren müssen, während der andere Teil der Landwirtschaft entsprechend subventioniert Dinge billig anbieten kann. Also sind sie eigentlich die Bestraften. Also von daher, wenn man das verwenden wollte, ist egal, wie ich es nehme. Ich würde sagen, die Belohnung für das, was für die Menschen günstiger ist, was nachhaltiger ist, ist einfach der Weg, den wir gehen müssen und nicht andersrum.
Ich habe oft das Gefühl, wenn wir in unserer Gesellschaft über Klimawandel sprechen und die Folgen von Klimawandel oder die Dinge, die Klimawandel eher weiter antreiben, dann reden wir ganz schnell über Mobilität, wir reden schnell über Autos, wir reden über weniger Fliegen und so, ja, eigentlich sehr viele mobilitätsverbundene Themen. Wir reden ganz selten über Ernährung und wenn wir über Ernährung in dem Kontext reden, dann geht es eigentlich immer um unsere eigene individuelle Gesundheit, dass wir sagen, nachhaltig angebaut oder biologisch angebaute Lebensmittel sind vielleicht gesünder für uns als Massentierhaltung oder ähnliches. Ist das vielleicht ein Narrativ, an dem wir auch arbeiten müssen, dass wir den Menschen klarer machen, welchen Einfluss unsere Ernährung letzten Endes auf das Klima, auf den Klimawandel auch hat?
Also Ernährung ist natürlich ein Zugang erstmal durch das Individuum, ist klar. Wenn man persönlich betroffen ist, weiß okay, das ist gesünder als das andere. Was nicht zwangsläufig heißt, dass Leute sich dann so verhalten, aber das Wissen ist dafür da. Wenn ich Ernährung weiterspanne, nehmen wir den Bereich Grünlandwirtschaft, dann ist es so, dass ich bei allen Grünländern eigentlich eine ganz hohe Kapazität der Festlegung von Kohlenstoff im Wurzelraum habe zum Beispiel. Das heißt, wenn ich mich ernähre, zum Teil auch mit tierischer Nahrungsmittel im Fall, von Tieren, die praktisch dafür sorgen, dass die Systeme so, wie sie sind, erhalten bleiben und entsprechend viel Kohlenstoff festlegen, habe ich auch einen ganz wesentlichen Beitrag zum Klimawandel, zur Vermeidung des Klimawandels eigentlich geleistet. Natürlich pupsen die Kühe, ne? Das ist ein altes Thema mit dem Methan, aber das ist, glaube ich, insgesamt in der Quantität nicht das große Problem, solange ich nicht die Massen von Tieren habe. Also geringe Stückzahlen auf der Fläche kann man es locker gegeneinander ausrechnen, da kommt viel mehr raus, als dass Kohlenstoff klimaschonend im Boden erhalten bleibt. Das heißt, eine Landwirtschaft, die einfach weniger umsetzt, setzt auch weniger CO2 natürlich frei. Aber auch eine Landwirtschaft, die versucht, Systeme genauer zu betrachten, wie sie funktionieren, kann wesentlich dazu beitragen, dass wir auch, soll man sagen, den Klimawandel besser in den Griff bekommen. Ist eine Ecke komplexer, aber zwei Beispiele sind wichtig. Das eine, also Boden, Biodiversität, Boden, Kohlenstoff im Grünland zum Beispiel. Und das andere, was man kennt natürlich, gemischte Waldbestände haben auch sehr viel Potenzial, Kohlenstoff zu halten. Da gibt es einen neuen Bericht jetzt zur Waldinventur von vor ein paar Tagen, wo es heißt, der Wald ist keine Senke mehr, sondern eine Quelle von CO2. Das liegt aber nicht daran, dass es ein Wald ist, sondern es liegt daran, dass der Wald verschieden genutzt wird und mehr abgeholzt wird, als neu aufgebaut wird. Der Wald per se hat natürlich viel Kohlenstoff. Und wenn es gelingen würde, durch entsprechende Mischungen von Beständen diesen Kohlenstoffbestand stärker den Waldbestand zu diversifizieren, habe ich auch mehr Kohlenstoff gebunden. Also auch da ist eine Möglichkeit, ganz gut dadurch, durch Landnutzung, einfach Waldnutzung oder im Agrarbereich, im Grünland zum Beispiel, wichtige Beiträge zur Vermeidung des Klimawandels eigentlich zu leisten.
Also am Ende des Tages können wir als einzelne Menschen ja mit unserem ganz persönlichen Beitrag auch ein bisschen was dazu beitragen, wenn wir erstmal das Bewusstsein haben. Und ich hoffe, dass die letzte Stunde, die wir uns hier unterhalten haben, dazu vielleicht auch ein bisschen beigetragen hat, dass sich der ein oder andere Hörer, die ein oder andere Hörerin da vielleicht auch in Zukunft ein bisschen dazu berufen fühlt und bewusster durch die Welt geht und sich vielleicht auch wieder mehr über den einen oder anderen Schmetterling auf der Wiese freut. Ich danke Ihnen sehr für die Zeit und das Gespräch.
Herzlichen Dank auch von meiner Seite.
Das war's leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte nimm Rücksicht auf die Nachbarn und sei leise, wenn du die Bar verlässt. Aber vergiss auf keinen Fall, den Abonnieren-Button zu klicken. Gin and Talk ist ein Podcast von 48 Forward, produziert in den 48 Forward Studios in München.